Liebe zu einem Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Mistelbach und Landerteier. Gab jetzt in den letzten Tagen ein großes Thema immer wieder in den Nachrichten. Das waren die großen Unruhen, die in der Türkei passiert sind. Also speziell in der Hauptstadt, speziell an einem Park, wo Damen, die völlig westlich gekleidet sind, junge Männer, auch ältere Männer, die sehr gut westlich gekleidet sind, Protest machen. Wo man dann sieht Bücherstände, wo sich jemand was zum Lesen nehmen kann, wo ein Lazarett ist, wo die Ärzte sind, auf gut Deutsch. Dann gab es noch etwas, einen fliegenden juristischen Hilfsdienst von Rechtsanwälten. Sprich, die gebildete Schicht sagt, sie möchte mit dem der Art der Politik, wie sie im Moment sehr konservativ in der Türkei getrieben wird, nichts zu tun haben. Sie wehrt sich und das hat sie irgendwie an der Verbauung von diesem, anscheinend wird es immer wieder in den Nachrichten berichtet, letzten Park, der in der Innenstadt drinnen, hat sich das entzündet und dort regen sich die Leute auf. Witzigerweise ergeben alle Umfragen, dass die große Mehrheit der Türken auf der Seite des Regierungschefs steht. Und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Diese protestierende Gruppe, das ist das Neue, das Gebildete, das Westliche, das sich von irgendeiner Großstadtbevölkerung auf der Welt gebildeten Schicht nicht unterscheidende Teil der türkischen Gesellschaft und der größte Teil lebt natürlich noch landwirtschaftlich draußen am Land. Und jetzt passiert etwas ganz Schwieriges, weil natürlich kann die Türkei auf die junge Elite nicht verzichten. Das sind die Wirtschaft weiterbringen, die Gesellschaft weiterbringen und so weiter und so fort. Die kommen jetzt aber mit Dingen daher, die ganz konservative Landbevölkerung nicht einmal versteht. Die werden wahrscheinlich einmal kapieren, wieso sie Frauen trauen, so aufzutreten. Also nur als ein Beispiel. Dann war ich halt bei der Jahresabschlusskonferenz in St. Pölten und zurückfahren habe ich mir ein paar Podcasts angehört vom Deutschlandfunk, den ich sehr, sehr, sehr schätze, hervorragende Reportagen. Und da ging es um Indien, ganz was Grausiges, Vergewaltigung. Und worum es dort geht, ist eine Geschichte, dort geht es bereits in die nächste Stufe des ganz massiven Kampfs. Dort fühlt sich die große Teil anscheinend der ländlich ultrakonservativ, hinduistisch, vielleicht sogar analphabetisch, armen, männlichen Bevölkerung unglaublich bedroht durch diese jungen Frauen, die rennen westlich herum, die haben kein Sari an, die sagen, sie sind selbstständig und das muss man brechen. Und das bricht man oder versucht man zu brechen mit sexueller Gewalt. Das ist bereits die nächste Stufe. In beiden Fällen geht es eigentlich ums Gleiche. Einen ganz tiefen kulturellen Spalt in einer Gesellschaft. Und ich bin völlig sicher, dass man das fast weltweit nachvollziehen kann. Je ärmer ein Land ist, desto kleiner ist die up-to-date seiende Elite und desto weiter hinten ist halt der größte Teil der Bevölkerung, der noch irgendwie als in der Agrarwirtschaft drinnen ist, irgendwie händisch der Reis pflanzt oder was auch immer. Und das ist ein unglaubliches Problem. Natürlich gibt es das Internet und irgendein Inder, wenn er mich verstehen hat oder irgendein Interesse dran hätte, kann das hören unter der Bedingung, dass er zur Elite gehört. Das kann diesen Podcast hören irgendwer, keine Ahnung, in Mali. Die haben dort auch Internet, das ist gar nicht so schlecht, aber für ganz, ganz wenige Leute, deswegen ist es gar nicht so schlecht, weil nur ganz wenige Leute Zugang haben, also brauchst gar nicht diese Bandbreiten. Überall auf der Welt im Moment zu sehen das Gleiche. Eine Schicht Zugang zum Internet, zur Bildung, zur Kultur wird sich immer ähnlicher. Ganz große Teile sind ausgeschlossen und sind dort noch nicht. Und da muss erst die Wirtschaft wachsen, da muss erst alles die Kabeln gelegt werden und die Funkstationen aufgebaut werden und so weiter und so fort. Was nur funktioniert, wenn halt große Teile nicht mehr in der Landwirtschaft sind, sondern in irgendeiner Industrieproduktion drinnen sind und die Wirtschaft rennt und das Pro-Kopf-Einkommen dementsprechend steigt etc. bla bla. Und ein Phänomen. Wissen Sie, wann es dieses Phänomen schon gegeben hat? Das ist ja ganz eine alte Geschichte. Dieses Phänomen nennt man Mittelalter. Das Faszinierende am Mittelalter war die Tatsache, dass sich ein Ritter aus, keine Ahnung, Schottland war einem Ritter aus Bulgarien kulturell, von der Sprache, dem Glauben, allem her, seinem Wissen, seinen Umgangsformen näher als den eigenen leibeigenen Bauern. Das Ganze zieht sich unglaublich lange. Das werden Sie noch sehen, zum Beispiel im Schloss Schönbrunn, in diesem unglaublich schön gemachten französischen Garten, oder fahren Sie nach Versailles oder schauen Sie irgendeinen französischen Garten an. Das war der abgezirkelte Bereich der Natur, den sich der Adelige reingezogen hat, und er hat alles vermieden, wenn er wirklich hinaus musste, dann in der Kutsche bitte mit zugehängten Fenstern, die reale Natur zu sehen, weil dort haben sich nur die blöden Bauern herumgetan. Die Marie Antoinette, knapp vor der Französischen Revolution, hat sich ein Bauerndorf geleistet, ein idealisiertes, wo alles nur happy war und alle Bauern immer im frisch gewaschenen, gestärkten, sonst irgendwas super Dirndl herumgelaufen sind, was unfassbar teuer war, weil dieses ganze Bauerndorf natürlich absolut nichts produziert hatte, sondern nur eine idealisierte Sache war, und das haben sie dann irgendwelche anderen Adeligen aus ganz Europa besucht und die haben sie dort wohlgefühlt. Die waren gleich. Ein riesiger Teil war anders. Und dieser riesige Teil hat sich irgendwann einmal gewehrt. Hat gesagt, wir wollen auch. Das ist jetzt etwas ganz Spannendes. Die Revolution kam damals von unten, von den Bauern, die dann gesagt haben, dem entrechteten, schon entstehenden Bürgertum ganz massiv, von den Arbeitern ganz massiv, die dann gesagt haben in der Französischen Revolution, Gleichheit für alle Menschen. Was ganz viel mehr heißt als eine Ideologie, sondern einfach heißt, die sollen wirklich irgendwie gleich sein. Heute haben wir eine ganz eigenartige andere Geschichte. Die Revolutionen werden vorangetragen von einer Elite, die sagt, wir lassen uns jetzt nicht mehr so zurückhalten. Wir wollen auch diese Spitze. Diese Spitze ist jetzt nicht mehr der Adel, das Rittertum, sondern spannenderweise all jene, die den Zugang zum Internet haben und, so jetzt dazu, und ihn sinnvoll nutzen. Das ist der neue Adel der ganzen Welt. Diese Leute stehen sich nahe. Sie sind alle in Twitter, alle in Facebook, alle in Google+. Sie kommunizieren miteinander und fühlen sich ganz, ganz gleich und ganz, ganz ähnlich. Und dort werden die Ressentiments abgebaut. Dort weiß man, ja, wir sind alle irgendwie gleich. Wir leben im gleichen Netz. Wir laden uns illegal die gleichen Filme runter zum Beispiel und so weiter und so fort. Dagegen bleibt etwas zurück. Wie schaut's bei uns aus? Wir haben bislang etwas ganz Tolles. Es gibt nicht diese große Masse der Armen, die keinen Zugang haben zum Wissen. Jeder bei uns hat Zugang zum Internet. Unterscheidet sich nur unglaublich die Nutzung. Die einen laden sie nur die Pornos runter und irgendwelche Blödheiten. Und die anderen benutzen dann wirklich zur Kommunikation das Internet. Es sind zwar alle in Facebook drinnen, aber es benutzen nicht alle Facebook im Sinne von dem, was es wirklich einmal war, also Studentennetzwerk, um sie miteinander schnell was ausdiskutieren zu können, ausmachen zu können. Natürlich haben wir auch diesen Bruch, aber er ist winzig, winzig, winzig klein. Und wir müssen auch bei uns unglaublich genau aufpassen, dass wir nicht Bereiche kriegen, die sich plötzlich dann total benachteiligt fühlen, oder dass wir eine Politik kriegen, die sich nur noch um die kümmert, die nicht dort sind, siehe Beispiel Türkei. In Österreich haben wir längst das Phänomen, dass mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten Pensionisten sind, dementsprechend dreht sich die Politik nur noch um die Pensionen. Dreht sich nicht mehr um die jungen Leute, dreht sich nicht mehr um die Ausbildung, sondern dreht sich halt ganz massiv um die Pensionisten, weil sie die größte Wählergruppe sind. Wann zerbrechen Gesellschaften? Das war für mich immer eine unglaublich spannende Frage, einfach schon von meinem Vater her, der noch in der K&K-Monarchie aufgewachsen ist und da ein riesiges Vielvölkerland als Selbstverständlichkeit hatte. und der erlebt hat, wie das alles zerbricht, alles zerfällt und teilweise auch ganz furchtbare, grauenvolle Auswirkungen hatte, zum Beispiel eben den Zweiten Weltkrieg. Wann zerfallen Gesellschaften? Was muss sie binden? Witzigerweise bindet sie heute nicht mehr die Religion. Jeder Versuch, absolut jeder Versuch, Staatsgemeinschaften aufzubauen auf dem Prinzip des gleichen Glaubens, ist gescheitert. Ist vorbei. Das ist spätestens seit Napoleon vorbei. Das heißt, da haben wir also 200 Jahre, ist das kein Thema mehr. In Wirklichkeit ist es eh schon 250 Jahre einfach vorbei. Erledigt. Haben wir die Möglichkeit, dass wir Gesellschaften bilden, die zusammenkommen auf einer rein ethisch-ideologischen Basis? Das ist etwas, was heutzutage in Österreich versucht wird. Da müssen Leute, die die österreichische Staatsbürgerschaft erwerben wollen, müssen einen Österreich-Test machen. Und der Sinn dahinter ist, es kennen alle die Gesetze, also die Grundzüge der österreichischen Verfassung, der Menschenrechte und so müssen die auch bejahen. Das ist der Versuch dahinter. Das ist in Wirklichkeit nur die Ablösung des Religiösen durch das Ethische. Es funktioniert hoher genauso nicht mehr, absolut nicht. Ich glaube persönlich, dass die einzige Möglichkeit, heutzutage noch Identitäten eines Volkes zu bilden, darin besteht, dass alle versuchen, die gleiche, ja, vielleicht zugespitzt, Internetkultur, Unterhaltungskultur, wo es auch immer, zu teilen. Also auf gut Deutsch, alle schauen den gleichen Fernsehsender. Das funktioniert aber auch nicht. Aber dort, nur dort, breitet sich irgendwie ein Gefühl des Gemeinsamen aus. Ich glaube, Österreich, ich glaube Deutschland, ich glaube Schweiz hat das sehr, sehr gut geschafft, dass wir nicht große Teile unserer Gesellschaft zurückgelassen haben, dass die irgendwo im vorvorigen Jahrhundert herumkrebsen, wie es eben zum Beispiel in der Türkei ist, wie es zum Beispiel noch viel, viel extremer in Indien ist und in vielen, vielen anderen Entwicklungsstaaten. Was ich aber auch nicht glaube, ist, dass unsere Gesellschaft nicht hohes Konfliktpotenzial haben. Man hat in letzter Zeit sehr selten den Begriff des Generationenkampfs gehört. Ich glaube im Moment, er kommt auf die Entwicklungsstaaten zu. Das ist meine felsenfeste Überzeugung, weil wir zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr schlecht behandelte Jugend haben. Das ist diese Geschichte mit der Generation Praktikum. Billigst, Kurzarbeitsverträge, schnell was für einen Betrieb leisten und dann wieder draußen sein. Weil wir viele junge Leute haben, die in Scheinselbstständigkeiten getrieben werden, währenddem die Alten nur ihre guten klassischen Arbeitsverträge haben und sich darin auch relativ wohlfühlen können und gut verdienen. Ich glaube, unsere Gesellschaft hat ganz, ganz großen Nachholbedarf, wiederum etwas Ausgleichendes zu unternehmen. Es ist nicht nur so, dass die Reichen immer reicher werden und die Ärmen immer ärmer, das wissen wir. Ich glaube, dass die Gebildeten immer gebildeter werden und die Ungebildeten immer ungebildeter. Also ich sehe einen immer größeren Bildungsunterschied auch bei Schülern je nach Schultypus. Dass auch im verfeinerten Sinne immer größere Unterschiede sind zwischen einer kleinen Gruppe, die immer feinsinniger, kultivierter und so weiter und so fort wird, und einer Gruppe von Menschen, die auf der anderen Seite immer gröber wird. Wir werden etwas machen müssen oder wir haben irgendwann einmal wirklich die gleichen Probleme wie die Entwicklungsstaaten. Dass wir einen Kulturkampf bekommen innerhalb unserer Gesellschaften. Und das ist kein Kulturkampf jetzt irgendwie, wie es immer wieder hoch stilisiert wird, das Islamische der Zuwanderer gegen das Christliche der einheimischen Religion spielt längst keine Rolle mehr. Aber die Fragestellungen der Kulturen sind keine religiösen mehr, sondern ist Internet, ist Fernsehen, ist Mediennutzung, ist Medienverständnis, etc. Dort sind die Brüche. Dort haben wir in unseren Gesellschaften längst unendliche Gräben. Ich kann schon sagen, christliche Gemeinden, das ist mein Erlebnis, da funktioniert es, glaube ich, halbwegs, obwohl wir dort auch teilweise riesige Spannungen sehen zwischen Alt und Jung, gerade zwischen Alt und Jung. Wieso dürfen die Jungen das plötzlich, was wir niemals haben dürfen? Trotzdem, und das muss schon ganz klar sein, unsere Gesellschaften können nicht so weiter tun, dass es gerade noch darum geht, dass alles Politik sich schlussendlich nur noch um die Wirtschaft kümmert und wie kriegen wir unsere Wirtschaft weiter. Ich als Mensch, der ganz viel zu tun hat mit Menschen und ganz viel auch zu tun hat mit sozialen Problematiken, ich sage Ihnen, wir müssen als Gesellschaften anfangen, diese sozialen Gräben wieder einzuebnen. Oder wir kriegen wirkliche Schwierigkeiten. Wir sind im Moment alle so unendlich auf Euro, Wirtschaftswachstum etc. bla bla fixiert, dass wir das wirklich Wichtige beginnen zu übersehen. Ich hoffe ganz, ganz herzlich, dass wir es nicht so lange übersehen werden, bis es in unseren Gesellschaften knallt. Uns allen einen guten, gesegneten und behüteten Abend.